Wie unterscheide ich gute und schlechte Handlungen? Das ist Thema im Katechismus bei Radio Horeb und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Eine Sendung mit Pater Jörg Thiemann. Der Mann ist Marian Hiller Missionar aus Reken. Das ist in Nordrhein-Westfalen und kirchengeografisch ist das Bistum Münster. Wie unterscheide ich gute und schlechte Handlungen? Das ist eine Frage, die im Katechismus natürlich an mehreren Stellen eine Rolle spielt, unter anderem im Kompendium, etwa im Punkt 366, 367, auch 368 und 69. Und das klingt dort alles in dem Fall sehr abstrakt und sehr komprimiert. Kompendiumtexte eben etwa. Der Punkt 367, der ist überschrieben mit der Frage, welches sind die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen? Und da steht als Antwort, der sittliche Charakter menschlicher Handlungen hängt von drei Quellen ab. Erstens vom gewählten Objekt. Das heißt also davon, ob ein wahres oder ein nur scheinbares Gut gewählt wird. Dann hängt diese Sittlichkeit menschlicher Handlungen ab von der Absicht des handelnden Subjekts, das heißt vom Ziel, das mit der Handlung angestrebt wird. Und es hängt natürlich von den Umständen der Handlung ab, einschließlich ihrer Folgen. Das ein erster Annäherungsversuch. Wie unterscheidet man jetzt sittlich gute von sittlich schlechten Handlungen? Diese Frage haben wir vor einigen Jahren bereits Pater Jörg Thiemann gestellt und er wiederum hat sich dieser wesentlichen Frage gestellt und versucht, das Thema möglichst verständlich einzukreisen. Ein erfahrener Seelsorger wie er kann so etwas und deswegen hören wir da heute noch einmal hinein hier im Katechismus. Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken in NRW. Wie unterscheide ich gute und schlechte Handlungen?
In meinem Vortrag heute geht es um Entscheidungen. Entscheidungen sind gut oder schlecht, falsch oder richtig. In einem ersten Punkt gehe ich darauf ein, der Mensch steht jeden Tag in Entscheidungssituationen, in großen wie in kleinen. Entscheidungen prägen unser Leben. Das trifft für lebenswichtige Entscheidungen zu. Für Entscheidungen, die Lebensweichen stellen, Entscheidungen, die Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen haben, aber auch für alltägliche Entscheidungen. Denn Entscheidungen, sie prägen auch unser Zusammenleben. Das Zusammenleben der Menschen bildet auch Ethik. Ich fand eine schöne Beschreibung bei Kardinal Martini über das Wort Ethik. Er teilt dem Wort Ethik vier Bedeutungen zu. Kardinal Martini schreibt, wortgeschichtlich spielt Ethik an auf das, was man zu tun pflegt, auf das gängige, normale Verhalten. Das griechische Wort Ethos bezeichnet die gesellschaftlichen Gepflogenheiten, die Art und Weise, wie Menschen sich in einer bestimmten Gesellschaft zueinander verhalten. In einer zweiten Bedeutung beschreibt Carlo Martini Ethik als Verhaltensweisen, die eine Gesellschaft aufgrund langer Erfahrung und in weiser Bedeutung als positiv erachtet. Das, was dem Frieden und der gesellschaftlichen Ordnung dient und dem Fortschritt der Bürger zugute kommt und den Lebensstandard aller verbessert. In einer dritten Bedeutung wird das Wort Ethik nicht nur auf die Gesellschaft bezogen. Es wird als das verstanden, was in sich gut ist, was in jedem Fall und um jeden Preis getan oder unterlassen werden muss, ungeachtet persönlicher oder gesellschaftlicher Vorteile, die sich daraus ergeben, was ganz der menschlichen Würde entspricht und dem Menschen Unwürdigem widersteht, was nicht veräußerlicht ist, nicht diskutabel, noch durch einen Kompromiss festgelegt werden kann. Schließlich bringt Martini noch eine vierte Bedeutung. Ethik ist die philosophische Reflexion auf das menschliche Verhalten und seinen letzten Sinn. Es gibt, so schreibt er, Verhaltensweisen, die sich nicht nur an Gefallen, Nutzen oder persönlichem Interesse orientieren. Man orientiert sich an Verhaltensweisen, die jenseits aller irdischen Wertschätzung stehen. Diese Beschreibungen zeigen eine große Bedeutung von Ethik. Sie finden sich auch in den Artikeln des Katechismus wieder. Wenn ich die Beschreibung Martinis lese, dann geht es um das Gelingen des menschlichen Lebens, sowohl um das eigene und einzelne menschliche Leben, also mein persönliches Leben, wie auch das Gelingen des Lebens in der Gemeinschaft der Menschen. Beides bedingt sich und verhält sich zueinander. Niemals kann ich mich als Einzelner von der Gesellschaft oder der Gemeinschaft lösen. Niemand lebt auf einer Insel. Jede Entscheidung wirkt sich aus. Dabei zeigt sich in der Beschreibung Martinis ein Grundsatz, der von Thomas von Aquin aufgestellt wurde. Das Gute ist zu tun, das Böse ist zu meiden. Wer oder was aber entscheidet, was das Gute oder was das Böse ist? Die Kriterien sind dazu bei den Menschen verschieden. Aber es gibt auch allgemeingültige Normen und Empfindungen für das, was gut oder böse ist. Diese gilt es zu erkennen. Gebote und Gesetze können eine Hilfe sein. Doch müssen diese allgemeingültig formuliert sein. Sie können niemals Einzelfälle regeln. Auch nicht dann, wenn es für eine Entscheidung eine berechtigte Ausnahme gibt. In den Beschreibungen wird auch die Verantwortung der Menschen für das Zusammenleben deutlich. Diese Verantwortung wird ihm zugeschrieben, wenn Martini auf Verhaltensweisen hinweist, die jenseits aller irdischen Wertschätzung stehen. Wie versuchen wir als Einzelne, wie auch als Gemeinschaft der Menschen, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Ich möchte das zeigen an einem ganz konkreten Beispiel aus der Weltpolitik. Amerikanische Soldaten haben den meistgesuchten Terroristen Osama bin Laden getötet. Tausende Menschen haben den Tod des Top-Terroristen gefeiert. Auch berühmte Politiker und Politikerinnen haben Amerika zu diesem Schlag gratuliert. Doch wirft die gezielte Tötung von Terroristen auch moralische Fragen auf. Sicher, es ist viel Leid geschehen durch die von Osama bin Laden geführte Taliban. Es war das Ziel der amerikanischen Regierung, einen Unruheherd auszuschalten. Es ist aber schon sehr fragwürdig, ob durch Krieg, durch Gewalt Frieden geschaffen werden kann. Es gibt nicht wenige Stimmen, die befürworten, Terroristen gefangen zu nehmen und sie dann entsprechend einer demokratischen Ordnung, einem ordentlichen Gerichtsverfahren zu unterstellen. Dazu kommt, dass durch Gewalt eher wieder Gegengewalt erzeugt wird. Bernhard Koch schreibt in seinem Artikel zu der aufgeworfenen Frage Folgendes. In der Tat scheinen bei der einen oder anderen gezielten Tötung, die unter Umständen als Gegenabwehr im Rahmen des oben erläuterten Paradigmas der Selbstverteidigung noch zu begründen sein könnte, weitere Motive wie Rache, Vergeltung, Bestrafung oder das Setzen eines Exempels leiten zu sein. Diese Motive sind moralisch problematisch. Neben einem legitimen und selbstverständlichen Recht der Selbstverteidigung schleichen sich auch fragwürdige Motive ein. Nehmen wir aber einfach mal an, bei der Tötung des Terroristen wären nur gute Absichten da gewesen, Frieden zu schaffen. Was wäre, wenn mit der Tötung der Terrorismus eingedämmt wäre? Menschen, die diese Aktion der Amerikaner befürworten, sehen ja nur die gute Absicht. Doch rechtfertigt eine noch so gute Absicht nicht immer gewisse Handlungen. Eine gute Absicht, ein gutes Ziel rechtfertigt nicht schlechte Handlungen. Der Katechismus nennt das den sittlichen Charakter von Handlungen. Dass eine schlechte Handlung nicht durch eine noch so gute Absicht gerechtfertigt werden kann, lesen wir in Artikel 1750. Der sittliche Charakter der menschlichen Handlungen hängt ab vom gewählten Objekt, vom angestrebten Ziel oder von der Absicht, von den Umständen der Handlung. Diese Beschreibung prägt die sämtlichen Artikel dieses Kapitels. Von dieser Beschreibung her lässt sich fragen, wie Handlungen sittlich zu bewerten sind. Gewalt ist niemals mit Gegengewalt zu überwinden. Wir haben auch aus unserer eigenen deutschen Geschichte ein sehr anschauliches Beispiel. Mehrere Male wurde versucht, Adolf Hitler umzubringen. Was wäre geschehen, wenn zum Beispiel das Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944 geglückt wäre? Wäre die Tötung Hitlers als schlechte Tat bezeichnet worden, wenn man bedenkt, dass es dadurch vielleicht Millionen von toten Menschen weniger gegeben hätte? Und ich möchte noch ein weiteres Beispiel aus der Politik nennen. Als Helmut Schmidt Bundeskanzler war, hatte er eine schwere Entscheidung zu treffen. Sollte ein Gleichgewicht des Schreckens zwischen den damals bestehenden Supermächten hergestellt werden durch Mittelstreckenwaffen? Helmut Schmidt, das war in einer Reportage zu spüren, hat sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Er befragte Theologen, katholische wie evangelische. Diese kamen zu einem sehr interessanten Ergebnis. Wir leben in dieser Welt in einer Spannung zwischen schon und noch nicht. Mit dem Wirken Jesu ist das Reich Gottes schon angebrochen. Es ist aber in seiner ganzen Fülle noch nicht da. Das Reich Gottes ist ja kein geografischer Ort. Mitten in dieser Welt ist es gegenwärtig. Wo Menschen versuchen, die Worte und die Gebote Jesu in ihrem Leben in die Tat umzusetzen, dort fängt das Reich Gottes an. Jesus sagt einmal, wo ich mit dem Finger die Dämonen austreibe, da ist das Reich Gottes bereits angebrochen. Auf der einen Seite dürfen wir sagen, das Reich Gottes beginnt. Es wächst wie ein Samenkorn. Auf der anderen Seite aber ist es noch nicht da und schon gar nicht vollendet. Für unsere Entscheidungen bedeutet das oft, wir können nicht Entscheidungen treffen, die nur gut sind, sondern haben immer auch das in Kauf zu nehmen, was böse ist. So hat Helmut Schmidt sicher im Sinn gehabt, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu schützen. Dafür aber musste er auch in Kauf nehmen, dass auch Waffen mit einer unheimlichen und brutalen wie zerstörerischen Kraft hergestellt und aufgebaut werden. Die Proteste der damaligen Friedensbewegung hatten aber auch ihre Berechtigung. Denn viele Menschen haben damit ihrer Sorge um den Frieden zum Ausdruck gebracht und ihren Wunsch, dass der Friede möglichst ohne Waffen gesichert wird. Der Friede war ja zu der Zeit ziemlich brüchig. Ich habe jetzt einmal Beispiele aus der Politik erzählt. Doch was im Großen geschieht, das geschieht auch im ganz normalen Zusammenleben und im Alltag. Nehmen wir eine Hausfrau, die mit ihrem Geld haushalten muss. Sie kauft einen billigen Kaffee. Sie entscheidet sich für den billigeren Kaffee. Sie kauft die billigere Kleidung. Doch oft werden damit ungerechte und ausbeuterische Umstände unterstützt. Die Handlung der Frau ist anders zu bewerten, wenn sie mit wenig Geld auskommen muss, als wenn sie reich ist. Dazu kommt, nicht immer können wir durchschauen, welche Umstände wir unterstützen. Wenn ich um diese Umstände weiß, um Ungerechtigkeiten, dann ist mein Handeln schon anders zu bewerten, als wenn ich um diese Umstände und Ungerechtigkeiten nicht weiß oder sie nicht durchschauen kann. Schon bei der Frage, ob ich das Auto benutze oder nicht, kann der Gedanke wichtig sein, ob ich damit die Umwelt schädige oder nicht. Auch die persönliche Frage, mag sie auch banal klingen, ob ich um der Gesundheit willen lieber mit dem Fahrrad fahre oder zu Fuß gehe, ist für die Entscheidung, ein Auto zu benutzen oder nicht, wichtig. Weitere mögliche Beispiele sind: Gibt es einen Streit, bei dem nur einer Recht hat? Wenn ich für eine Seite Partei ergreife, dann tue ich damit einer anderen Seite womöglich Unrecht. Oder wenn ich von meinem Wahlrecht Gebrauch mache, dann kann ich nie eine Partei wählen, die voll und ganz meinen Vorstellungen entspricht und die immer das Gute mit guten Handlungen zu verwirklichen sucht. Eines begreifen wir Menschen immer mehr: Jede Handlung, jede Tat hat oft eben nicht nur Auswirkungen auf mein persönliches Leben, sondern auf das Leben meiner Mitmenschen und auch auf das Leben der Menschen in den nachfolgenden Generationen. Es kann Auswirkungen haben auf das Leben anderer Menschen, auch dann, wenn diese tausende Kilometer entfernt leben. Wie wir mit unserer Umwelt gehen zum Beispiel, das hatte ich ja gerade gesagt. An diesen Beispielen zeigt sich, wie unvollkommen das Gute sich verwirklichen lässt. Doch soll uns das nicht entmutigen. Immer sollen wir versuchen, in unserem Leben das Gute zu tun. Was aber ist das Gute und wie kann ich das erkennen? Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, welches Bild ein Mensch von Menschen in sich trägt. Für uns Christen und Christinnen ist auch das Bild von Gott entscheidend. Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. So können wir lesen in der Schöpfungsgeschichte. Im Psalm 8 lesen wir: Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. In diesen Worten bereits am Anfang der Bibel spricht eine große Hochachtung vor dem Menschen. Es ist natürlich zu bedenken, dass der Mensch immer noch unter Gott steht. Er ist Gott ähnlich, aber nicht Gott gleich. Er ist immer noch geringer als Gott. Das heißt, der Mensch muss über sich Gott als den Herrscher über sein Leben annehmen. Aber der Mensch ist Partner Gottes. Gott hat ihm den Auftrag gegeben, diese Welt zu gestalten. Macht euch die Erde untertan. Herrscht über diese Welt. Gott wollte aber, dass unser Leben gelingt. Dazu hat Gott uns viele Hilfen gegeben. Er hat uns fähig gemacht, diese Welt zu gestalten, und er hat uns fähig gemacht, das Gute, das Gott auch will, zu verwirklichen. Es helfen uns zum Beispiel die 10 Gebote, die einen Rahmen abstecken und nicht den Einzelfall regeln. Da sich im Laufe der Geschichte die Menschen aber immer wieder von Gott entfernt haben, sandte Gott ihnen Propheten, welche die Menschen auf den rechten Weg zurückführen sollten. Gott hat uns Jesus Christus gesandt, um uns seinen Willen zu zeigen. Alles, was ich aufgezählt habe, ist aufgeschrieben in der Bibel. Sie gibt uns Orientierung über das, was gut ist, was Gott will, was dem Frieden, was dem Shalom dient. Shalom heißt ja, übersetzt, die vollkommene Einheit mit Gott. Als seinen Partner nimmt Gott den Menschen in die Pflicht und in die Verantwortung für die Gestaltung des Lebens. Das soll immer zum Guten reichen. Der Mensch ist fähig zu erkennen, was gut oder böse ist. Der Mensch ist aber auch das Wesen der Freiheit. Er wird, wie der Artikel 1749 ausführt, durch die Freiheit zu einem sittlichen Subjekt. Wenn er bewusst handelt, ist der Mensch sozusagen der Vater seiner Handlungen. Die eigentlichen menschlichen, das heißt aufgrund seines Gewissensurteils gewählten Handlungen, können sittlich bewertet werden. Sie sind entweder gut oder böse.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, heute mit Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken. Seine Frage, wie unterscheide ich gute und schlechte Handlungen? Der Katechismus beschäftigt sich ausführlich damit und in einer nicht immer ganz so einfachen zugänglichen Form. Er sagt zum Beispiel auf die Frage, wann ist eine Handlung sittlich gut? Kompendium Punkt 368, eine Handlung ist sittlich gut, wenn zugleich das Objekt, die Absicht und die Umstände gut sind. Also Objekt, Absicht, Umstände, die drei wesentlichen Kriterien der Sittlichkeit einer Handlung. Wenn die drei zugleich gut sind, Objekt, Absicht, Umstände, dann ist eine Handlung sittlich gut. Betonung liegt auf zugleich, denn, so formuliert es dann das Kompendium weiter, das gewählte Objekt allein kann ein Handeln als Ganzes zu etwas Schlechtem machen, auch wenn die Absicht gut ist. Haben wir vorhin von Pater Jörg schon gehört. Die Absicht kann gut sein, aber trotzdem, das gewählte Objekt kann das Ganze zu etwas Schlechtem machen. Es ist nicht erlaubt, sagt das Kompendium, etwas Schlechtes zu tun, damit etwas Gutes daraus entsteht. Stichwort Mittel zum Zweck. Also wenn das Mittel schlecht ist, dann kann der Zweck noch so gut sein, die Handlung ist in sich schlecht. Es ist nicht erlaubt, etwas Schlechtes zu tun, damit etwas Gutes daraus entsteht. Und umgekehrt ist es genauso. Eine schlechte Absicht macht eine Handlung auch zu etwas Schlechtem, selbst wenn das Objekt darin an sich gut ist. Und das Kompendium fährt fort, dagegen macht eine gute Absicht ein wegen seines Objektes schlechtes Verhalten nicht gut. Die gute Absicht macht das schlechte Verhalten nicht gut, denn der Zweck rechtfertigt nicht die Mittel. Da haben wir es wieder. Die Umstände können die Verantwortung des Handelnden vermindern oder vermehren, können aber nicht die sittliche Beschaffenheit der Handlungen selbst ändern. Niemals machen sie eine in sich schlechte Handlung gut. ein ganz wesentlicher Grundsatz der katholischen Moraltheologie, der an vielen Stellen heutzutage mit bestimmten Gewohnheiten im Alltag kollidiert. Deswegen kann man ganz grob zusammengefasst sagen, der gute Zweck rechtfertigt nicht die schlechten Mittel und die guten Mittel rechtfertigen nicht den schlechten Zweck. Wie unterscheide ich gute und schlechte Handlungen? Hören Sie nun weiter, Pater Jörg Thiemann, Marian Hiller Missionar aus Reken.
Paulus schreibt in seinem Brief an die Römer, dass Gott uns sein Gesetz in unsere Herzen eingeschrieben hat. Wir nennen dieses Gesetz, das in unsere Herzen eingeschrieben wurde, das Gewissen. Das Wort Gewissen ist im zitierten Artikel 1749 zitiert worden. Es spielt bei unseren Handlungen eine wichtige Rolle. In unserem Gewissen können wir das erkennen, was gut ist, was dem Leben und dem Mitmenschen dient. So können auch die Menschen, die Gott nicht kennen, aber guten Willens sind, das Gute erkennen. Das Gewissen aber muss gebildet werden. Die Bildung des Gewissens ist aber auch abhängig von den Umständen, in denen ich lebe. Es wird gebildet durch Erziehung und auch Beeinflussung. Da diese unterschiedlich sind und bei jedem Menschen verschieden, darum ist das Gewissen bei jedem Menschen verschieden. Doch, wie ich es ja gesagt habe, es gibt allgemeingültige Werte, nach denen es zu leben gilt. Allgemeingültige Werte sind in meinen Augen zum Beispiel Frieden und Gerechtigkeit. Ich nenne diese Worte, weil sie in der Bibel und in der Verkündigung Jesu eine wichtige Rolle spielen. Es gibt sicher verschiedene Wege, diese Werte wie Frieden und Gerechtigkeit zu verwirklichen. So kann ein Kriegsdienstverweigerer ebenso die Absicht haben, dem Frieden zu dienen, wie einer, der aus dem Grunde Soldat wird, seine Mitmenschen zu schützen. Es gibt gute Wege und schlechte Wege. Im Gewissen nun können wir diese guten oder schlechten Wege erkennen. Kommen wir zur Bildung des Gewissens zurück. Ein Gewissen kann durch falsche Erziehung auch verformt sein. Es kann skrupulös sein. Es gibt ein irrendes Gewissen. Die Kirche lehrt uns, dass wir immer unserem Gewissen folgen müssen. Der Mensch hat als Partner Gottes die Pflicht, sein Gewissen zu bilden. Er hat sich um die Erkenntnis des Guten zu mühen. Der Mensch ist sicher Vater seiner Handlungen. Damit ist er voll verantwortlich. Doch er ist auch abhängig von seinen Lebensumständen. Die Freiheit, sie ist immer auch begrenzt. Freiheit heißt ja nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Freiheit bedeutet, dass ich versuche, mit dem möglichst gut für mich und die Mitmenschen so umzugehen, was ich vorfinde. Es darf kein Ausruhkissen sein, wenn wir in unseren Gewissensentscheidungen auch von unbewussten Motiven geleitet sind. Eindeutig lesen wir in den Artikeln, dass es Handlungen gibt, die niemals zu rechtfertigen sind. Dazu zählen nach Artikel 1756 Handlungen wie Gotteslästerung und Meineid, Mord und Ehebruch. Es ist nicht erlaubt, etwas Schlechtes zu tun, damit etwas Gutes entsteht. Hier sind auch nicht etwaige schwierige Umstände als Rechtfertigung anzusehen. Um eine gute und richtige Entscheidung zu finden, sind folgende Maßstäbe anzulegen. Das Objekt, die Absicht und die Umstände. Das wird in den Artikeln immer wieder festgestellt. Doch weder schlechte Umstände rechtfertigen eine Tat noch eine Absicht. Doch gebe ich auch zu bedenken, ob wir immer eine gute und gerechte Absicht verfolgen, ob unsere Handlung immer frei ist von guten Motiven, das sei immer dahingestellt. Beispiel: Wenn ich Geld spende, dann sollte das dem Ziel dienen, anderen Mitmenschen zu helfen. Doch was ist, wenn ich das tue, um gelobt und angesehen zu werden? Wenn ich bete, dann kann das geschehen, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen oder um von den Menschen gesehen zu werden und Eindruck mir zu schinden. Immer gilt es, das Handeln auf diese Motive hin zu überprüfen. Jesus sagt eindeutig, was er von Handlungen hält, die nur aus egoistischen Motiven bestehen. Ebenso klar drückt sich auch der Artikel 1755 aus. Eine sittlich gute Handlung setzt voraus, dass sowohl das Objekt als auch die Absicht und die Umstände gut sind. Eine schlechte Absicht macht die Handlung zu etwas Schlechtem, selbst wenn ihr Gegenstand an sich gut ist. Orientieren wir uns immer an das Hauptgebot der Bibel, das sowohl im Alten Testament und auch bei Jesus genannt wird: Gott und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Darin sind alle Gebote und der Wille Gottes zusammengefasst. Ich danke fürs Zuhören. Und es segne und behüte euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, Pater Jörg, für Ihre Gedanken heute im Katechismus. Wie unterscheide ich gute und schlechte Handlungen? Diese Gedanken, liebe Hörerinnen und Hörer, gibt es auch auf einer CD als Audiomitschnitt bestellbar beim Radio Horeb CD-Dienst. Auf horeb.org haben wir das Ganze in Kürze auch im Podcast- und Downloadbereich unserer Homepage horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Katechismus wieder mit dabei sind. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen.